Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Und jetzt am Telefon ist der katholische Theologe Karl Josef Kuschel. In vielerlei Hinsicht dem Projekt Weltethos von Hans Küng eng verbunden. Vor allem aber ein Schüler und langjähriger enger Freund von Hans Küng. Lieber Herr Kuschel, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kuschel, wir haben ja gerade im Beitrag gehört, Küng, der war selbstbewusst. Vielleicht war er auch ein bisschen selbstverliebt. Auf jeden Fall, er hatte Präsenz. Das ist die vielleicht die öffentlich wahrnehmbare Seite. Wie haben Sie, Herr Kuschel, Ihren Freund und Lehrer privat erlebt?
Nun, ich war ja über Jahrzehnte Mitarbeiter, engster Mitarbeiter von Hans Küng und habe sein Werk begleitet und natürlich tagtäglich in der Zusammenarbeit gespürt, welche Herausforderungen er oder auch Ansprüche er an Mitarbeit stellt. Hans Küng war ein harter Arbeiter, der keine Minute ungenutzt ließ, der mit einer unerschöpflichen Energie sich ein Tagespensum abverlangte. Und das hatte auch Konsequenzen für uns Mitarbeiter. Das war nicht immer angenehm. Das waren zum Teil auch harte Auseinandersetzungen und harte Zumutungen. Aber es war natürlich ein ungeheurer Reichtum, den man zurückbekommen hat, wenn man sein Werk begleitet. Und von diesem Reichtum bin ich tief geprägt.
Wie haben Sie ihn in den letzten Jahren erlebt, nachdem er seine Parkinson-Erklärung öffentlich gemacht hat?
Ja, Sie können sich vorstellen, welches Kontrastbild das war für mich, das mit anzusehen natürlich Traurigkeit auslöste, auch Betroffenheit auslöste. Ich habe ihn ja in seinen brillantesten Zeiten erlebt, in seinen kämpferischen Zeiten, in seinen wissenschaftlich herausragenden Zeiten. Das alles habe ich erlebt und dann sehe ich eben nur noch den Menschen Hans Küng am Ende, der tief gezeichnet ist von dieser Parkinson-Krankheit. Langsam entschwinden ihm sozusagen die Sinne. Am Ende konnte er weder lesen noch sprechen. Ich habe ihn also in sehr verschiedenen Rollen in meinem Leben kennengelernt und am Ende war ich noch sein Vorleser, einer der Vorleser, die noch in sein Haus kamen. Und ich hatte es mit einem Menschen zu tun, der nicht mehr lesen und der nicht mehr sprechen konnte. Das hat einen natürlich tief berührt.
Über Hans Küng sind ja vor allem zwei Bilder im Umlauf. Da gibt es einmal den Theologen, der verständigen will, Positionen ausgleichen will. Und dann gibt es eben natürlich auch den Rebell, der unter größtem Druck von seinen Positionen nicht abweicht. Welches Bild ist näher an der Realität?
Nun, dass er an bestimmten Überzeugungen festhält, ist ja nicht seiner Eitelkeit geschuldet. All diese psychologischen Kategorien bleiben oberflächlich. Sondern der tiefen Überzeugung, auch wissenschaftlich erarbeiteten Überzeugung, dass er eine Botschaft zu vertreten hat, so wie er sie versteht. Das ist die Botschaft Jesu, die Aufforderung zur Nachfolge. Und da verweise ich auf sein Buch Christsein. Das ist sein grundlegendes Buch von 1974. Da hat er begründet aus den Quellen des Neuen Testamentes, was Nachfolge Christi bedeutet. Und aus diesem Rückzug oder dieser Rückbindung an die Botschaft Jesu entstehen seine Reformforderungen. Das hat mit Eitelkeit und Selbstbezogenheit überhaupt nichts zu tun, sondern er war der Meinung, zum Zentrum des Christlichen gehört diese Botschaft und nicht das, was an Traditionen und Überlieferungen sich angelagert hat. Die kann die Kirche loslassen. Sie gehören nicht zur Identität. Und wenn es vielleicht einen Grundkonflikt gibt zwischen den Beharrungskräften, Stichwort Ratzinger, und den Reformkräften, Stichwort Küng, dann liegt er darin, worin besteht die Identität der Kirche? In den Traditionsbeständen, die verteidigt werden müssen, die über Jahrhunderte gewachsen sind, oder in der Identität, die aus der Botschaft Jesu direkt stammt. Ich glaube, das ist der Hauptkonflikt und den soll man nicht durch Psychologisierung oder charakterologische Reflexionen sozusagen bagatellisieren.
Jetzt haben ja Küng und Josef Ratzinger, den haben Sie erwähnt, haben ja, wenn man so will, unterschiedliche Fragen an die Zukunft ihrer Kirche gestellt. Sie haben es gerade kurz skizziert. Der eine fragt, wie viel darf man abgeben, ohne sich selbst zu verlieren? Und der andere fragt, verlieren wir uns nicht selbst, wenn alles so bleibt, aufbauend auf Traditionen, so wie es ist? Wessen Frage hat sich denn in der jetzigen Gegenwart, also mehr als 5 Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, durchgesetzt?
Ja, Sie beschreiben exakt noch einmal das Dilemma oder die Spaltung, die nach dem Konzil eingetreten ist, eben zwischen den Reformern, die sagen, wir müssen noch konsequent weitergehen, und den Beharrern, die sagen, um Gottes Willen, wir dürfen nicht alles aufgeben. Das ist ja bis heute nicht entschieden. Nehmen Sie den Fall jetzt der jüngsten Erklärung des Vatikan zur Segnung von homosexuellen Paaren. Es hat seit der Kölner Erklärung, einer berühmten Erklärung, die über 1000 Theologieprofessoren unterschrieben haben, keinen solchen Aufstand mehr gegeben in der katholischen Theologie und auch in der Kirche. Also eine Distanz direkt zu einer vatikanischen Erklärung, die man überhaupt nicht akzeptieren kann, weder theologisch noch moralisch akzeptieren kann, und wo sogar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz erklärt hat, diese Erklärung sei falsch und das würde an der Segnungspraxis, die man schon eingeführt hat, nichts ändern. Das ist noch einmal gewissermaßen im Brennspiegel, zeigt diesen Konflikt zwischen den Traditionskräften und den Reformkräften, und jede vertritt eine andere Theologie. Das möchte ich damit unterstreichen. Das hat mit der Psychologie der Personen auch zu tun, aber nicht ausschließlich. Sie vertreten eine andere Interpretation der Lehre und ein anderes Paradigma, sozusagen die christliche Identität zu definieren.
Sie haben in einem Gespräch mit unserem Sender vor etwa 3 Jahren gesagt, unter dem amtierenden Papst würde Hans Küng heute nicht mehr die Lehrerlaubnis entzogen werden. Auf der anderen Seite, Sie haben ja gerade das rigorose Nein der katholischen Glaubenskongregation erwähnt, also zur Segnung homosexueller Paare. Da hat man doch schon den Eindruck, im Grunde ist es trotzdem der gleiche patriarchal-autoritäre Geist, der im Vatikan herrscht, wie vor 40 Jahren.
Ja, das ist wohl so. Und die Hoffnung, die auch Hans Küng hatte auf die Erneuerung des Papsttums, den er ja als Petrusdienst verstanden wissen und auch erhalten wissen wollte, diese Hoffnungen sind ja wohl doch erodiert in den letzten 3 Jahren. Sowohl in Sachen Ökumene ist nichts vorangegangen, also das Jahr 2017 wurde nicht genutzt für einen stärkeren Ökumenismus von Seiten der katholischen Kirche. Und jetzt auch natürlich dieser Entscheid ist ein Rückfall in alte Traditionsbestände, aber auch die Äußerungen des Papstes zum Verbot der Frauenordination. Nein, das lässt sicher nicht erwarten, dass wir unter diesem Pontifikat noch einmal eine konsequente Fortsetzung der Reformagenda erleben, wohl im Gegenteil.
Ich nenne es jetzt mal Bedeutungsverlust der christlichen Kirchen und eben natürlich auch der katholischen Kirche in der Moderne, der ist ja enorm. Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich nicht mehr so allzu drängend wartet auf Impulse, die aus den Kirchen kommen. Also zum Beispiel für die letzte Enzyklika des amtierenden Papstes haben sich nur noch wenige Menschen interessiert. Wäre das möglicherweise alles anders? Hätte man sich bei innerkirchlichen Reformen an Küng oder mehr an Küng orientiert in den vergangenen Jahren?
Küng ist ja nur die Symbolfigur für viele, die ja diese Reformen für überfällig halten. Ja, in der Tat. Auch Küng war ja immer der Meinung, wenn wir innerkirchlich nicht eine neue Glaubwürdigkeit dadurch bekommen, dass wir die alten Traditionsbestände neu interpretieren, durch Reformen ersetzen, dann können wir auch nach außen hin nicht glaubwürdig sein. Und das Schlimme ist in der Tat, dass gerade in einer Zeit der Pandemie, wo die Öffentlichkeit auf ein glaubwürdiges Wort von Seiten der Kirche, die Kirche könnte Gewissen der Nation sein, sie könnte eine prophetische Stimme sein, angesichts des Werteverfalls, den wir in unserer Gesellschaft erleben, also Verteidigung der Werte ohne Verfallsdatum, ist sie geschwächt durch die innerkirchliche Reformunfähigkeit und natürlich durch den Missbrauchsskandal. Das ruft in katholischen Christenmenschen wie mir und natürlich auch Hans Küng Zorn und Verzweiflung hervor. Nicht? Die Kirche bekommt diese Skandale nicht los und schwächt damit ihre Autorität nach außen, denn diese Gesellschaft braucht diese prophetische Stimme. Davon bin ich fest überzeugt. Und mir ist Kirche nicht egal, wie vielen Zynikern und Kirchenverächtern, und auch Hans Küng war Kirche nicht egal, aber eine Kirche, die sich an der urchristlichen Botschaft orientiert. Das muss der Maßstab sein.
Ja, tatsächlich hat Hans Küng ja die katholische Kirche trotz allem Konflikt, trotz auch der Entzug seiner Lehrerlaubnis ja nicht verlassen. Und jetzt seine theologische Arbeit, die hat Die ist in den letzten Jahren in seinem Projekt Weltethos gegipfelt, möchte ich fast sagen. Also eine Basis für interreligiösen Dialog. Sie sind diesem Projekt ja eng verbunden. Wie war sein, wenn Sie das sagen können, sein theologischer Weg dorthin? Gab es da einen roten Faden, also vom Theologen bis hin zum, ich nenne es jetzt mal, Religionsdiplomaten?
Ja, aber Religionsdiplomat ist schon der falsche Ausdruck, denn er hat ja den Dialog der Weltreligionen in großen Monographien eben fundiert theologisch begründet. Und zwar aus der Kenntnis, aus der intimen Kenntnis der verschiedenen Religionen heraus. Ich denke an seine großen Monographien zu Judentum und Islam. Und der Weg war in der Tat konsequent. Er hat das ja selber mal mit immer weiter ausgreifenden Kreisen beschrieben. Er hat sich in den 60er Jahren vor allen Dingen um Fragen der innerchristlichen Ökumene gekümmert, mit großen Monographien, wo er das Kirchentrennende seit der Reformation zu überwinden trachtete. Dann in den 70er Jahren die Auseinandersetzung mit dem Säkularismus, also mit dem säkularen Zeitgeist, indem er das Christsein neu begründet hat aus den Quellen heraus und den Gottesglauben gegenüber der Religionskritik verteidigt hat. Und dann eben in den 80er Jahren die Auseinandersetzung mit dem religiösen Pluralismus auf Weltebene. Christentum ist nicht die einzige Religion auf dieser Erde, sondern ist herausgefordert durch Alternativangebote, durch den Wahrheitsanspruch, den andere Religionen ebenfalls erheben. Und zugespitzt dann lief das aus in den 90er Jahren konsequent in diesem Projekt Weltethos, womit Küng ja endgültig gewissermaßen die Enge von Theologie und Kirche überwunden hat und jetzt eine mahnende Stimme auch für die Gesamtgesellschaft war, auch für die Weltgesellschaft war. Und kein Programmwort hat ihm ja so viel internationale Beachtung verschafft als dieses Stichwort Weltethos. Wenn Sie sich vorstellen, ein katholischer Theologe, nicht wahr, schafft es den britischen Premierminister Tony Blair, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan und den großen Versöhner der Rassen Desmond Tutu aus Südafrika nach Tübingen zu bringen für eine Weltethos-Rede. Da sehen Sie die Reichweite und die Wirkungskraft dieser Idee, kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Und dieses Programmwort bleibt und wird uns die nächsten Jahrzehnte weiter beschäftigen, denn der Friede unter den Nationen ist ja nicht gesichert und auch der Friede unter den Religionen nicht und das bleibt weiter auf der Agenda.
Sagt Karl-Josef Kuschel, katholischer Theologe, Schüler, enger Mitarbeiter, enger Freund von Hans Küng. Und mit ihm habe ich gesprochen über Hans Küng, der gestern im Alter von 93 Jahren in Tübingen gestorben ist. Herr Kuschel, haben Sie vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.